Hallo, es gibt noch ein wenig Feedback, bevor die Folge anfängt.
Ganz genau. Gerade heute per E-Mail reingekommen. Mal gucken, ja, wann ist unsere nächste Release? Naja, in 2 Wochen oder was, ne?
Ja, anderthalb Wochen.
Alex schreibt, danke für den Podcast, immer gerne. Ich bin wie immer weit im Rückstand mit Hören. Das ist kein Problem. Ich sage ja sowieso, man soll von Anfang an durchhören und sich gerne auch die Zeit dafür nehmen. Das ist die vorgeschlagene Hörmethode. Habe zu Folge 63, das war die Folge mit den fleißigen Bibern und den Turing-Maschinen, aber mal die Turing-Maschine für die Subtraktion neu gebastelt. Wir erinnern uns, in der Folge hatte ich eine Turing-Maschine als Beispiel aufgezeigt, mit der man 2 natürliche Zahlen subtrahieren kann. Und während der Folge habe ich dann festgestellt, dass die nicht funktioniert.
Das ist blöd, ja.
Ja, ne? Und Alex hat hier eine neue Maschine gebaut und uns geschickt als Code. Gebaut hat er das auf turingmachinesimulator.com. Das habe ich mich jetzt gerade so gefragt, als ich das hier vorbereitet habe, dieses Feedback hier reingepackt habe in unsere Notizen. Warum bin ich eigentlich nicht selber auf die Idee gekommen, dafür einfach einen Simulator zu holen? Weil wenn man so drüber nachdenkt, sowas muss es definitiv geben und gibt es ja offenbar. Und ich habe mir das jetzt auch gerade angeguckt, diese Webseite, die sieht auch schön gemacht aus. Und wie gesagt, wir werden dann in den Shownotes für die Folge, in der das hier mitveröffentlicht wird, auch die Turing-Maschine rein copy-pasten und die entsprechende Seite verlinken, turingmaschinensimulator.com. Da kann man dann hier diesen Code rein copy-pasten, kann da auf Compile drücken und kann dann da auch auf der linken Seite die Eingabe eingeben. Hier als Beispiel den Input, meinte hier Alex, muss man mit folgender 0 eingeben. Also zum Beispiel, wenn man 3 minus 2 rechnen will, 1110110. Und dann kann man dann auf Load drücken, dann wird das da auf das entsprechende Band von der Maschine aufgeschrieben und dann kann man die Maschine da loslaufen lassen und sieht sogar, wie sie da halt schrittweise durch die Schritte durchläuft. Und wenn man das dann irgendwie mit großen Zahlen machen will, kann man da die Geschwindigkeit natürlich auch höher stellen. Aber es ist alles sehr schön gemacht. Hat mir sehr gefallen. Ich habe jetzt nicht den Code mir irgendwie durchgearbeitet im Kopf. Ja, ich dachte dann so, ja, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, den Simulator dafür zu nutzen? Wahrscheinlich deswegen, weil das eine Mal, wo ich Turing-Maschinen selber von Hand schreiben musste, war im Studium und da haben wir es halt auf Papier gemacht. Das war halt, wie die Übung da halt formatiert war und dementsprechend, ja, bin ich wahrscheinlich halt einfach nicht auf die Idee gekommen, dass man es auch anders machen könnte, dass wir hier auch diese Computer haben, die das für uns machen könnten.
Das Klassische, das haben wir schon immer so gemacht, ja.
Ja. Also ja, ich habe jetzt hier nicht das im Detail gegengeprüft. Ich habe allerdings mal so ein paar verschiedene Eingaben probiert. Also ich habe dann auch festgestellt, hier, wenn man das Programm von Alex laufen lässt und gibt zum Beispiel nur eine Zahl an, also vielleicht man sagt nur 1110 und nichts dahinter, dann läuft das dann halt ein paar Schritte und sagt dann zurückgewiesen, hier rejected. Also da ja ist dann offenbar ein ungültiger Zustand erreicht worden. Und genauso, wenn man eine kleinere Zahl von einer größeren Zahl subtrahieren will, also sowas wie 3 minus 5, und schreibt 1110 1111110, dann schreitet er da auch eine ganze Weile durch, wie er das so macht, und kommt in einen ungültigen Zustand und sagt dann halt Fehler. Und das ist ja durchaus, wie sich diese Turing-Maschinen verhalten dürfen. Dementsprechend sieht das erstmal für mich alles soweit ganz sauber aus, und an Alex ist jetzt ein Bienchen ausgeteilt. Ich weiß nicht, im Penta-Radio sagen wir immer, man kann sich bei uns eine Mate abholen. Diese Komponente haben wir jetzt hier noch nicht im Schlüsseltechnologie-Podcast eingeführt. Das müssen wir dann mal uns überlegen, wie wir damit umgehen, wenn das hier eine häufigere Sache wird.
Ja, schade, dass kommt die Folge noch vor den Datenspuren raus? Alex wird es trotzdem nicht hören, weil der hängt ja hinten
doch gerade so, ja.
Aber er wird es trotzdem nicht mitbekommen, weil, wie gesagt, er hat ja Rückstand, wie er schreibt.
Ja, stimmt, das ist natürlich wir werden jetzt einfach in einen Dialog treten. Ich würde mal sagen, Alex, wenn du das hier hörst, dann schreib uns einfach nochmal, damit wir deinen Delay messen können. Das ist so wie diese Zeitsynchronisierungsprotokolle, wenn du so NTP machst, ne, dann müsst ihr ja, oder im Prinzip einfach wie so ein Ping, ne? Man schickt halt den Ping los und sobald dann die Antwort zurückkommt, kann man halt die Zeit messen, die es halt für den Raumtrip gedauert hat. Und das ist ja hier so ungefähr dasselbe dann. Und dann breitet sich dann vielleicht das Echo von diesem Feedback dann hier über hunderte von Folgen weiter aus.
Okay.
Was sich jetzt ebenfalls ausbreiten wird, ist das Thema der heutigen Folge, denn jetzt geht es los.
Bis gleich.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. Thank you.
Fire, we are now.
Gisulong, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Gisulong an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 78.
Ganz genau.
Und heute haben wir ein halbwegs aktuelles Thema.
Ja, ne, tatsächlich, wir listen häufige Schwachstellen auf. Das kennen wir aus dem Alltag. Zum Beispiel immer, wenn ich zum Schwimmen in die Schwimmhalle gehe, habe ich danach ganz viele Schwachstellen am Körper. Zum Beispiel die Schulter ist irgendwie eine Schwachstelle, die Bauchmuskulatur irgendwie ist auch in Bewegung gekommen, dann zeichnet sich ja Holzschwachstelle aus. Nein, wir reden natürlich nicht über Fitness, wir reden über Computer, wie wir das hier öfter tun in diesem Format. Und ja, Software-Schwachstellen sind ja eine Sache, die uns schon oft bewegt haben und die, glaube ich, auch die Allgemeinheit immer mehr bewegen. Wir hatten schon in Folge 49 mal über Schadcode geredet. Das ist ja dann, wie man Schwachstellen ausnutzt. Wir hatten über in 37 über berühmte Softwarefehler geredet. Also ja, vielleicht nicht unbedingt Schwachstellen, aber ja, einige legendäre Geschichten, wo auch Schwachstellen dabei waren, die man dann ausnutzen konnte durch eben diesen Schadcode, um dann einen IT-Angriff zu initiieren. Das hatten wir in Folge 51. Also das ist schon wieder immer mal so ein Thema gewesen. Und es gibt natürlich auch Leute, die das Ganze systematischer katalogisieren, als wir das hier so ab und zu in einem Erklärformat machen. Und die bekannteste Systematisierung für Sicherheitslücken ist die sogenannte CVE-Datenbank. Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann eingeführt, aber ja, laut unseren Notizen in Folge 49, aber es sei hiermit nochmal erwähnt, die CVE-Datenbank, Common Vulnerabilities and Exposures, also bekannte Schwachstellen und Anfälligkeiten, ist eine, steht hier schon in Wikipedia drin, als war eine vom US-amerikanischen National Cyber Security FFRDC betriebenes und von der Mitre Corporation gepflegtes System zur standardisierten Identifikation und Benennung öffentlich bekannter Sicherheitslücken und anderer Schwachstellen in Computersystemen. Ja, da gab es Reibereien drum. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es, ist es etwa einen Monat her, dass es da kurzzeitige Verwirrung gab, dass der Fördervertrag ausgesetzt wurde seitens der US-Regierung. Einen Tag später war dann wieder Kommando zurück. Ich werde hier jetzt nicht weiter ins Detail gehen, denn wir haben das Ganze berichtet im Penta-Radio vom April 2025. Die Folge ist auch in den Shownotes verlinkt. Da haben wir das Thema besprochen. Um CVE soll es aber heute gar nicht gehen. Wie gesagt, da haben wir in der Vergangenheit schon mal einige berühmte CVEs erwähnt. Aus dem Gedächtnis in 37 war zum Beispiel Heartbleed ein Thema. Aber wie gesagt, das ist jetzt heute nicht der Punkt, sondern es geht uns um die andere Datenbank, die die Mitre Corporation ebenfalls pflegt, mit einem ähnlichen Namen, nicht CVE, sondern CWE, die Common Weakness Enumeration. Und das ist ja quasi ein Addendum zu CVE, ein Klassifizierungssystem für Arten von Sicherheitslücken. Also wenn man in CVEs reinguckt, dann wird man sehen können, dass da meistens dann irgendeiner Form dran steht, das ist ein Fall, quasi eine Instanz von einer bestimmten Art von Sicherheitslücke. Zum Beispiel, wenn es um Heartbleed geht, könnte man dann halt sehen, dass es eine Instanz ist von einem Buffer-Overflow-Fehler. Buffer-Overflow hatten wir auch schon mal. Kommen wir später noch drauf, aber haben wir auch in Folge, welche Folge war das? Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Folge 47 dürfte das gewesen sein. Speicherallokation, da haben wir das besprochen. Ja, genau. Das ist also eine Art und Weise, das zu klassifizieren. Es gibt auch noch andere Klassifikationsschemata, die zu CVE gehören. Es gibt noch den CVSS, Common Vulnerability irgendwas Score, also ein Maß für wie gefährlich eine Sicherheitslücke ist von 0 bis 10 Punkten mit auch Kommaschritten. Also dann kann man halt zum Beispiel sagen, wie diese Sicherheitslücke ist eine 9,4 und dieses vielleicht eine 5,6 auf der CVSS-Skala. Und dann wäre der 9,4er halt natürlich schlimmer als der 5,6er.
Das erste S steht doch bestimmt für Severity oder so.
Das kann gut sein. Das hast du vielleicht richtig abgeleitet. Nein,
nicht.
Common Vulnerability Scoring System.
Okay, gut. Das war zu nah.
Wir wurden beide in das Licht geführt, weil mein Raten, dass das hintere S ein Score ist, war leider auch nicht richtig. Wie gesagt, CVSS brauchen wir heute auch nicht. Das ist vielleicht schon mal an einem vorbeigekommen, wenn man so Techniknachrichten liest, wenn dann so gesagt wird, irgendwie sowas wie Windows hatte mal wieder eine 10.0. Und damit ist dann halt gemeint, eine Sicherheitslücke mit einem CVSS-Score von 10.0, was die Höchstpunktzahl ist. Also zum Beispiel klassischerweise Heartbleed war eine 10.0, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
So aus dem Gedächtnis. Ich meine, vielleicht war es auch nur, weil es so viel berichtet wurde, dass man das Gefühl hat. Vielleicht ist das ein Mandela-Effekt, aber das Prinzip soll trotzdem damit klar sein. Wie gesagt, uns beschäftigt heute CVE, weil ich finde das ein witziges Format, anhand dessen man mal durchgehen kann, was so häufige Sicherheitslücken eigentlich sind. Denn es gibt jedes Jahr eine Rangliste, die CVE Top 25. Und die sind wir jetzt hier in Vorbereitung dieser Sendung durchgegangen. Ich gehe stark davon aus, dass das mal wieder ein Zweiteiler wird. Also wenn wir hier nicht in einer Reihe durchkommen, dann wird das ein Zweiteiler. Das machen wir dann in Folge 80 nochmal weiter.
Du hast sogar schon einen Trenner eingefügt.
Ja, ja, das ist, ne, das haben wir schon alles. Man muss ja dazu sagen, wir haben eine außergewöhnlich lange Lücke zwischen Vorbereitung und tatsächlicher Aufzeichnung. Normalerweise ist das eine Lücke von einer Woche, aber es hat sich nun ergeben, dass aufgrund Krankheit 2 Wochen keine Aufzeichnung waren. Deswegen haben wir tatsächlich eine 3-Wochen-Lücke, so wie das für unsere Hörer der Fall ist, zwischen Episoden. Und ja, dementsprechend sehe ich, hast du wieder vergessen, dass ich bereits eine Trennstelle eingeplant habe.
Nee, ich habe das nicht vergessen.
Das ist alles im Planungsdokument drin.
Das nicht vergessen. Ich habe nur.
Das ist dir wieder bewusst geworden.
Richtig.
Sehr gut.
Ja, ich hatte es nicht vergessen, es ist mir nur jetzt wieder eingefallen.
Genau, wir werden heute die ersten 5 machen von diesen 25. Das muss aber nicht bedeuten, dass die nächste Folge richtig schlimm wird, sondern das ist einfach nur, dass ich einige Sachen zusammengruppiert habe, weil es dann sich auch wieder Muster einstellen. Es ist natürlich nicht so, dass diese CWEs komplett unabhängig voneinander sind, sondern wir werden dann halt irgendwie sehen, CWE 77 und 78 sind relativ ähnlich. Und da gibt es auch teilweise dann so eine Klassifikation, dass man mehrere CVEs in einen CVE zusammengruppieren kann oder sowas, quasi so eine, ja, wie das ja auch zum Beispiel bei Krankheiten ist, dass man dann wie sagen kann, irgendwie, es gibt eine allgemeine Lungeninfektion, wir wissen noch nicht was, aber man kann erstmal was aufschreiben, versus wir haben jetzt rausgefunden, das ist jetzt irgendwie SARS oder das ist jetzt Covid oder was auch immer. Mhm. Sowas gibt es natürlich bei CVEs auch, dass es eine allgemeinere Kategorie gibt, so als Catch-all, und dann gibt es die spezifischen Unterkategorien darunter. Die heißen aber alle CVE, das ist nicht wie in der Biologie dann noch mit bestimmten Begriffen versehen, dass dann wie der Genus und die Spezies irgendwie verschachtelt sind und so weiter und so fort. Deswegen werden wir hier einige Sachen sehen, die miteinander zusammenhängen. Und wir fangen an ganz oben. Platz 1 ist CWE 79. Fehlerhafte Neutralisierung, ich muss dazu sagen, ich habe die alle so ein bisschen übersetzt ins Deutsche, weil natürlich die Datenbank selber liegt auf Englisch vor. Ich habe das hier nach bestem Wissen und Gewissen ins Deutsche übertragen. Fehlerhafte Neutralisierung von Eingaben während der Erzeugung von Webseiten. Fachbegriff Cross-Site-Scripting oder kurz XSS. Mhm. Und was hier auch schön ist, man kann hier dem Link folgen, der hier unter CWE 79 liegt. Wie gesagt, wer das mitverfolgen möchte, die Shownotes sollten in eurem Podcatcher angezeigt werden. Wenn nicht, findet ihr die unter schlüsseltechnologie-podcast.de und dann klickt ihr euch zu dieser Folge durch, Folge 78, und seht dort die Shownotes. Und hier steht, unter CWE 79 ist ein Link, da kann man draufklicken und da sieht man ein Beispielbild, was uns die Autoren der Datenbank hilfreicherweise bereitgestellt haben. Wir sehen hier ein Beispiel, wir sehen hier wieder unsere klassischen Rollennamen, die so in Security-Besprechungen oftmals auftauchen. Das hat mir auch schon mal irgendwann erwähnt. Alice, Bob und so weiter, ne? Also die klassischen User sind dann Alice, Bob, Carol und Dave, je nachdem, wie viele man halt braucht, um an irgendeinem Protokoll oder sowas teilzunehmen. Wir sehen hier also, Alice ruft eine Webseite auf, offenbar, und bevor Alice ins Werk kam, war bereits Mallory auf dieser Webseite. Mallory, quasi von M wie Malicious, ist halt jemand, der böswillig agiert, um zum Beispiel Schaden anzurichten oder in ein System einzudringen oder Daten zu exfiltrieren oder so etwas. Nee, wenn es Daten exfiltrieren ist, könnte es auch Eve sein. Das ist der Eavesdropper, also jemand, der halt abhört. In dem Fall ist es halt Mallory, und Mallory, ja, offenbar verwendet die diese Webseite. Auf dieser Webseite scheint es möglich zu sein, dass man Nachrichten schickt. Vielleicht zwischen Nutzern, es könnte sich vielleicht um sowas wie ein soziales Netzwerk handeln, oder es könnte auch zum Beispiel einfach sowas sein wie ein Webshop, wo man Produktbewertungen schreiben kann mit Freitextfeld. Und Mallory hat sich jetzt entschieden, als Freitextfeld nicht zu beschreiben, dass die Größe dieses Hemdes zu klein war im Vergleich zu was angegeben war.
Du meinst deine Kapuzenjacke?
Genau, Mallory hat standesgemäß sich für die Kapuzenjacke entschieden. Das ist, was jeder Hacker tragen muss, wenn man einen Hack durchführt. Die Ikonografie hat sich irgendwie festgesetzt, das ist interessant. Und die Nachricht, die Mallory schreibt, die Produktbewertung oder der Post auf Social Media oder was auch immer, enthält hier ein Stückchen JavaScript. Also als symbolhaft hier dargestellt, einfach als das Wort Bombe oder Bomb in solchen Script-Tags, mit denen man halt JavaScript markiert innerhalb von Webseiten. Und das wird halt da an die Webseite reingepostet, also landet auf dem Webserver, wird abgespeichert als Nachricht oder Review oder was auch immer. Und sobald dann Alice eine entsprechende Webseite aufruft, auf der diese Nachricht zur Anzeige gebracht wird, hat halt offenbar der Betreiber des Webservers da nicht aufgepasst, beziehungsweise derjenige, der die Software gebaut hat, und hat diesen Text, den Mallory da eingegeben hat, einfach so durchgereicht, sodass dann halt da eben ein Stückchen Code in der Webseite drin landet, an einer Stelle, wo sie nicht damit gerechnet wurde eigentlich, kommt dann zur Ausführung und bei Alice auf dem PC platzt dann die Bombe. Tja. Und das ist, wie Fachleute sagen, nicht gut.
Mhm. Genau. Also das, was passiert dann? Man kann dann Code auf Alice Computer ausführen damit. Oder?
Ja.
Okay.
Also erstmal, da die Webbrowser ja auch schon Schutzmaßnahmen gegen so etwas haben, ist man dann in einer Sandbox drinne, in einer isolierten Umgebung. Sandboxing hat man in Folge 23 schon mal besprochen.
Ja.
Ja, man ist dann mit diesem Code, der da ausgeführt wird, mit irgendwelchem JavaScript-Code, der in Webseiten läuft, erstmal in so einer abgesicherten Umgebung drinne, wo man nur mit der Webseite selber interagieren kann. Oder halt mit dem System durch bestimmte Schnittstellen, die halt ja, soweit es irgendwie geht, abgeriegelt sind. Man kann natürlich nicht alles abriegeln, weil der Nutzer muss damit auch interagieren können. Man kann es nicht in einen kompletten schwarzen Kasten reintun und den Deckel zumachen, dann wäre es nicht sehr nützlich als Webbrowser, so irgendwie, man macht eine Webseite auf und nichts wird angezeigt, nur um sicher zu gehen, dass nichts schief gehen kann. Man muss ja irgendwie mit dem Nutzer interagieren können. Und das geht da mittlerweile auch so weit, zum Beispiel, wenn man eine Webseite hat, wo Mikrofon oder Einnahmen oder die Kamera und sowas zugegriffen werden kann. Das ist ja alles möglich mit entsprechenden Videokonferenzsoftwares. Also muss man auch das irgendwie grundsätzlich erlauben. Das ist dann halt hinter entsprechenden Zugriffsabfragen. Also vielleicht würde Alice irgendwie Misstrauen schöpfen, wenn die Shop-Webseite, auf der sie da gerade Produktreviews liest, jetzt plötzlich als nächstes nach dem Kamerazugriff fragt. Das ja, würde Grund zur Besorgnis geben oder ein relativ eindeutiges Indiz für eine Infektion sein oder alternativ für eine übergriffige Werbeindustrie. Das kann auch der Fall sein. Auf jeden Fall ja etwas, was man tendenziell nicht akzeptieren würde. Aber zumindest mal kann Mallory auf jeden Fall Informationen erlangen darüber, in welchem Kontext diese Webseite aufgerufen wurde. Also halt zum Beispiel, was auf der Webseite draufsteht. Vielleicht, wenn da irgendwo an der Ecke steht, unter welchem Namen Alice eingeloggt ist, kriegt man schon mal raus, wie sie heißt. Man kann vielleicht anfangen, eben in diesem Kontext dieses Fensters zum Beispiel den Webbrowser zu bedienen, vielleicht auf eine andere Seite zu navigieren. Man könnte vielleicht Alice davon abhalten, dieses Produkt zu kaufen, den man einfach von der Seite weg navigiert. Und man könnte natürlich als nächstes versuchen, andere Sicherheitslücken ranzuketten, um sich weiteren Zugriff zu verschaffen. Also wenn man jetzt gerade in dieser Sandbox von dem Browser Code ausführt, man hat aber vielleicht noch als nächstes eine Sicherheitslücke, die man in dem Browser ausnutzen kann, um aus der Sandbox auszubrechen, dann wäre das halt dann, wie man einen tatsächlichen Angriff zusammenschichten kann. Auch das haben wir schon mal in Folge 51 besprochen, dass auf diese Art und Weise Sicherheitslücken verkettet werden, um erstmal irgendwo einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann als nächstes die Tür aufzuhebeln,
ja,
um dann Kontrolle über ein System oder auch über ein ganzes Netzwerk von Systemen zu erlangen. Und ja, XSS ist hier tatsächlich auf Platz 1, ja, ist die offenbar häufigste oder zumindest vielleicht häufigste Sicherheitslücke auch nach Kritikalität sortiert, also quasi wie oft damit dann tatsächlich Daten wie exfiltriert werden, denn man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, damit kann man relativ einfach irgendwie anfangen, von Nutzern Daten abzugreifen. Man kann zum Beispiel versuchen, an Cookies ranzukommen, wo Anmeldedaten oder so Sitzungstokens drinne sind, um dann als nächstes halt im Namen dieser Nutzer quasi die Webseite weiter zu verwenden. Also man kann halt die entsprechenden Zugänge, die da gerade im Browser drin sind, mit dem der Browser halt weiß, dass man angemeldet ist, beziehungsweise es dem Webserver sagen kann, kann man als nächstes als Angreifer übernehmen und kann dann zum Beispiel im Namen des Nutzers agieren, kann zum Beispiel irgendwelchen Quatsch bestellen und sich das liefern lassen auf Kosten des gelackmeierten Opfers.
Mhm.
Das sind alles so Sachen, die man machen kann. Deswegen ja, können das durchaus weitreichende Probleme da entstehen. Die Lösung ist an und für sich ganz einfach. Es ist halt nur die Sache, dass man es konsequent durchziehen muss und man muss dran denken und so weiter. Die Lösung heißt Escaping.
Einfach weggehen.
Ja, Escaping hatten wir auch schon mal irgendwann besprochen und ich weiß natürlich nicht, wann wir das schon mal besprochen haben. Es sei denn, ich habe es hier nicht in unseren Notizen gesehen. Ich werde jetzt einfach mal aufhören, danach zu suchen und das werde einfach noch einfach mal von vorne erklären, auch wenn das jetzt eventuell doppelt ist, ganz kurz. Was Escaping heißt, ist, wir haben ja gesehen in diesem Beispielbild hier, dass eben Mallory eine Nachricht abgeschickt hat, wo diese Script-Tags verwendet wurden, um JavaScript zu markieren. Also wenn ich halt in die Webseite einfach so Text reinschreibe, dann ist das ja, wie man es halt so erwartet, dann steht da Text halt auf der Webseite, halt an irgendeiner Stelle in dem Layout, dementsprechend, wo es halt in der Webseite platziert wurde. Und da aber stattdessen dieser, in dem Fall hier das Wort Bombe, was natürlich hier nur beispielhaft für tatsächlichen Programmcode steht, in diesen Script-Tags eingerahmt ist, also auf der Startseite, am Anfang vorne ist hier Spitze Klammer auf Script, Spitze Klammer zu und auf der, am Ende steht dann Spitze Klammer auf Schrägstrich Script, Spitze Klammer zu. So ist eben so ein Script-Element markiert, in dem dann Script-Code enthalten sein kann. Wenn das halt einfach so eingefügt wird, ja, das ist halt das Problem, das wollen wir nicht machen. Was wir stattdessen machen können, ist, dass wir diese Spitzenklammern ersetzen durch ein Ersatzzeichen oder eine, in dem Fall Ersatzzeichenfolge, die die Bedeutung haben, das Zeichen darzustellen, aber ohne dieses spezielle Verhalten, was es auslöst. Wie gesagt, eben diese Spitzenklammern als Tags haben halt ein spezielles Verhalten, Inhalte zu markieren, dass halt zum Beispiel das da ein Programmcode ist. Und wenn wir aber stattdessen sagen, wir ersetzen das durch einen Platzhalter, der ausgedruckt wird wie eine Spitzenklammer, aber sich nicht verhält wie eine Spitzenklammer in diesem Zusammenhang, dann kann uns das dann in dem Fall davor schützen. Also dann würde halt Alice auf die Seite raufgehen und würde dann halt sehen, dass da ein Produktreview steht und da steht irgendwie Spitzenklammer auf, Skript, Spitzenklammer zu und dann irgendwelcher Quatsch, weiß ich nicht, was los ist, geht einfach weiter. Und das Problem ist gebannt, weil das halt nicht ausgeführt wird, sondern es wird halt einfach nur als Text hingeschrieben. Und das ist, was Escaping heißt. Im Kontext HTML ist diese öffne Spitzenklammer, die natürlich ein kleiner Als-Zeichen eigentlich ist, wie man das ja auch hier sehen kann. Spitzenklammer ist hier so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen. Dieses kleine Als-Zeichen kann in HTML dargestellt werden als das Ampersand-Zeichen, also das kaufmännische Und, gefolgt von LT und einem Semikolon. Und LT ist die Abkürzung für Less Than. Wenn man also diese Zeichenfolge eingibt, dann wird es dargestellt als ein kleiner Als-Zeichen, aber es ist nicht ein kleiner Als-Zeichen für den Zweck, den Code der Webseite zu lesen und zu verstehen aus Sicht des Webbrowsers. Und für das größere Als-Zeichen, also diese schließende Klammer, analog dann das Ampersand GT. Semikolon. Und das ist, was Escaping heißt. Wir retten uns quasi aus der Situation, dass dieses Zeichen interpretiert wird und sagen einfach nur, wir wollen einfach nur dieses tatsächliche Zeichen haben und müssen es deswegen so ein bisschen umschreiben, damit es eben nicht seine spezielle Bedeutung haben kann. Das ist die Lösung. Problem ist natürlich, man muss dran denken, und das ist halt immer so eine Sache, das kann man ein bisschen automatisieren mit sogenannten Templating Engines. Wenn man eine Webseite zusammenbaut auf dem Webserver, es gibt verschiedene Methoden dafür, aber gerade wenn man es auf dem Webserver zusammenbaut, ist eine relativ verbreitete Methode, dass man als Entwickler so ein Template hinschreibt, also ja quasi so einen Lückentext, in dem man dann in den dann Daten eingefüllt werden können. Also könnte man halt zum Beispiel sagen, man hat eine Produktwebseite, dann schreibt man halt die Produktwebseite grundsätzlich so runter und dann an der Stelle, wo man den Produkttitel einträgt, schreibt man halt nicht den Titel rein, weil man weiß ja ihn noch nicht, das ist eine Vorlage. Sondern man macht dann halt einen Platzhalter, der ersetzt werden kann durch den tatsächlichen Produkttitel. Und wenn es dann halt darum geht, zum Beispiel die Nutzerbewertungen auszudrucken, dann hat man halt auch nicht die tatsächlichen Nutzerbewertungen, sondern man schreibt dann halt hin sowas wie halt eine Schleife, irgendwie für jede Bewertung trage ich jetzt hier ein und dann halt wiederum eine kleine Vorlage, in die dann halt die einzelnen Felder eingetragen werden können. Also wie das dann halt aussehen soll, wenn das Produkt 4 Sterne oder 5 Sterne hat und ein Feld, wo dann der Text eingetragen wird. Und diese Templating-Engines, wenn man halt eine kompetente Templating-Engine hat, die versteht dann auch in dem Kontext, dass halt HTML erzeugt werden soll, dass bestimmte Sachen in HTML eine Bedeutung haben. Und wenn man in diesem Template, also in der Vorlage, irgendwas in Spitzenklammern hinschreibt, dann hat man wohl wirklich das Interesse, tatsächlich HTML-Elemente damit auszudrücken, weil ansonsten würde das nicht sehr viel bringen, wenn man das nicht könnte. Aber wenn man dann irgendwo einen Wert einsetzt, also halt zum Beispiel den Text von unserem Review, dann möchte man das halt nicht, außer wenn man es explizit sagt. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, aber standardmäßig würde man dann eben von der Templating Engine erwarten, dass dann eben dieses Escaping automatisiert gemacht wird, dass wenn immer ein Text eingesetzt wird, dass dann halt diese Sonderzeichen, die eine tatsächliche Bedeutung haben für das HTML, ersetzt werden, damit keine Gefahr eintritt.
Ja.
Das ist unsere Lösung für CWE 79. Analog CWE 78, das ist im Prinzip dasselbe, fehlerhafte Neutralisierung von Eingaben während der Erzeugung von Befehlszeilen. Also hier sind wir stattdessen nicht auf der Webseite, sondern wir sind stattdessen in einem Terminal. Und da tritt ja im Prinzip genau dasselbe Problem ein. Auch da können wir halt in irgendeiner Form Platzhalter haben, um daraus Befehle zusammenzubauen. Man könnte sich ja vielleicht vorstellen, ich habe irgendwie einen Programm, was ich irgendwie habe, was ein anderes Programm aufrufen möchte, um Arbeit zu machen. Zum Beispiel, ich habe irgendwie ein Videoschnittprogramm und vielleicht möchte ich dieses Videoschnittprogramm FFmpeg aufrufen. Also halt ein klassisches Programm, mit dem man Videodateien in verschiedene Formate hin und her konvertieren kann oder bestimmte Bearbeitungen und sowas vornehmen kann. Sowas wie irgendwie aus einer Videodatei mit 10 verschiedenen Audiotracks irgendwie den Audiotrack Nummer 7 extrahieren und den auf von Minute 2 bis Minute 5 abschneiden und solche Sachen.
Man könnte auch ein FLAC nehmen und Kapitelmarken und dann das zu einem MP3 mit Kapitelmarken umkonvertieren.
Das klingt wie eine Sache, die während der Produktion dieses Podcasts passieren könnte.
Mache ich ungefähr alle 3 Wochen mit FFmpeg.
Genau. Ganz genau. So etwas ist eine Sache, die passieren könnte. Und dann könnte ich also auf die Idee kommen, irgendwie ich als Entwickler des Programms, was halt jetzt irgendwie was mit Videodatei macht, möchte nicht diesen ganzen Kram nochmal selber implementieren, sondern ich rufe einfach FFmpeg auf. Also baue ich einen Aufruf zusammen, Dieses Programm FFmpeg ist dafür gedacht, auf der Kommandozeile bedient zu werden. Wir hatten in Folge 6 über Kommandozeilen gesprochen. Ja, also die klassische Schnittstelle, die man so von Hackern auch wieder kennt oder von IT-professionell allgemein, ne, dass man so ein Terminal nur voller Text hat und gibt da die ganze Zeit Befehle ein und dann passieren Dinge, die hauptsächlich dazu führen, dass noch mehr Text ausgedruckt wird, die man sich dann wieder durchlesen kann. Und so kann man in das Zwiegespräch in den Computer eintreten, wenn man nicht ständig nur rumklicken will. Und wenn man auf dieser so einer derartigen Schnittstelle zum Beispiel FFmpeg aufruft, muss man halt diesen Befehl eingeben, wo man sagt, ich führe FFmpeg aus und ich gebe dem alle möglichen Kommandowörter und sowas mit. Ich sage halt zum Beispiel sowas wie, guck dir diese Datei an, wähle diesen Audiotrack aus, schneide von hier, schneide bis da, füge diese Kapitelmarken hinzu und so weiter und so fort. Und so eine Kommandozeile, also so eine Sequenz von Befehl, so eine quasi Befehlszeile, ja, muss halt auch im Zweifelsfall dann mein Programm zusammenbauen, wenn es FFmpeg aufrufen will. Und wenn ich natürlich da irgendwo Benutzereingaben reinfüge, habe ich eventuell wieder dasselbe Problem, dass halt die Benutzereingaben ja von irgendwelchen Angreifern auch missbraucht werden können. Vielleicht führe ich ja zum Beispiel Befehle aus, aufgrund dessen, dass mir irgendwelche Webanfragen geschickt wurden. Ja, vielleicht würde ich irgendwie eine Funktion anbieten, vielleicht ist das irgendwie ein Dienst, den ich anbiete, eine Webseite, wo man eine Datei hochladen kann und kann dann irgendwie sagen, ich möchte jetzt hier geschnitten haben von Minute 2 bis Minute 6 und dann führt mein Server halt FFmpeg aus und baut halt eine entsprechende Kommandozeile zusammen und dann kommt irgendein Schelm auf die Idee, da nicht irgendwie eine Minutenzahl anzugeben als Schnittmarke, sondern irgendwie etwas, was dann halt als von FFmpeg auf eine andere Weise interpretiert wird und vielleicht Dinge tut, die ich nicht vorhergesehen hatte oder vielleicht führt es halt dazu, dass ganz andere Befehle ausgeführt werden, als die ich eigentlich wollte, wenn ich sogar erlaube, dass da ganze Shell-Skripte ausgeführt werden. Also halt auch wiederum Scripting gemacht wird innerhalb aber der Kommandozeilenumgebung des Terminals. Das ist dann diese Angriffsmöglichkeit hier. Dann gibt es noch so eine allgemein gefasste Sache, die auf, genau, dieses CW78 ist hier Platz 7 auf unserer Liste und ist deswegen auch mit in das Ranking reingekommen. Außerdem Platz 13 ist eine ähnliche Sache, CWE 77, das ist halt so dieser allgemeine Begriff, wo 78 und 79 reinfallen, einfach fehlerhafte Neutralisierung von Eingaben in anderen Befehlssprachen. Alles, was nicht JavaScript oder eine Shell ist. Also man sieht ja, JavaScript ist ja offensichtlich der häufigste Vertreter, dann irgendwie Shell kommt mit einem gewissen Abstand, aber auch immer noch relativ häufig und dann mit weiterem Abstand noch weiter hinten kommt dann alles mögliche andere an Befehlssprachen. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie Befehlssprachen, mit denen man Netzwerkgeräte konfigurieren und steuern kann und sowas, würde mir spontan einfallen. Ja, oder alle möglichen anderen Sachen, vielleicht irgendwie sowas wie eine interaktive Skriptsprache, wenn man irgendwie einen Python oder Ruby-Interpreter eingebunden hat in ein Programm, also wo ein Scripting-Interpreter drin ist in dem Programm, was halt einfach nicht JavaScript ist. Das ist eine Sache, die man in anderen Programmen als Webbrowsern auch vorfindet, dass man irgendeine Form der Scripting-Funktionalität hat. Beim Webbrowser ist es halt eben, damit der Webbrowser nicht einfach nur Dokumente anzeigen kann, sondern halt interaktive Applikationen gebaut werden können innerhalb von Webdokumenten. Und andere Programmumgebungen erlauben das eventuell auch, so ein Scripting durchzuführen. Zum Beispiel wie in Spiele-Engines kann man da zum Beispiel Spiele zusammenbauen und da ist meistens auch eine einfache Scripting-Funktion drin, wenn man nicht ein ganzes wie ganze Programmteile selber programmieren möchte, sondern man macht in Anführungszeichen nur so einfache Interaktivität, so dass irgendwie bestimmte Interaktionen verknüpft werden mit bestimmten Standardfunktionen, die in der Spiele-Engine bereits vorgesehen sind. Dann kann man das mit Scripting machen. Dafür wird dann meistens in irgendeiner Form sowas wie Lua oder Python oder so unterstützt. Und dann wäre das natürlich dann dementsprechend auch eine entsprechende Schwachstelle, dass man in dem Spiel vielleicht der Spieler irgendwelche unerwarteten Interaktionen machen kann, um da unerwartete Skripte auszuführen oder denen unerwartete Eingaben zu geben, auf die dann auf die fehlerhafte Weise reagieren und da eventuell Dinge erlauben, die nicht gedacht sind.
Mhm. Ja.
Wir können auch noch ganz allgemein hier fassen dazu. Dann ja, es ist vielleicht nicht allgemein, aber es ist vielleicht ja so ein bisschen ähnlich. Das waren jetzt alles in diese Sachen, die hießen fehlerhafte Neutralisierung von Eingaben. Hier passend dazu ist aber Platz 12, CWE 20, unzureichende Überprüfung von Eingaben. Und das ist ja so ein Motiv, was sich jetzt hier durch alle diese Erklärungen irgendwie durchzieht. Ich hatte jetzt zum Beispiel halt gesagt, eben mit diesem FFmpeg-Beispiel, man könnte da vielleicht irgendwie einen Schnittservice anbieten und man sagt dann halt, gib uns irgendwie den Anfang und das Ende, wo wir schneiden sollen und dann gibt man irgendwas anderes an. Das kann man natürlich auch dadurch verhindern, dass man guckt, dass diese Eingaben halt das sind, was man erwartet. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich erwarte Zeitstempel, dann müssten die halt wahrscheinlich so aussehen wie Ziffer, Doppelpunkt, eine andere Ziffer, also sowas wie Minute, Doppelpunkt, Sekunde oder vielleicht Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunde. Also man hat dann ein relativ beschränktes Format, was halt erlaubt ist und wo man sich sicher sein kann, dass das kein, damit, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Man könnte auch zum Beispiel überprüfen, wenn man jetzt sagt, man hat eine Schnittmarke Start und eine Schnittmarke Ende, dass man guckt, dass die Startmarke vor der Endmarke ist. Hm. Dass die nicht irgendwie falsch rum sind. Nur für den Fall, dass man weiß ja nicht, wie FFmpeg darauf reagiert. Ne? Sicher ist sicher. Das sind halt solche Validierungen, die man machen sollte, wenn man irgendwie vom Nutzer Eingaben entgegennimmt und der Nutzer ist nicht als vertrauenswürdig anzusehen. Das ist so ein klassischer Spruch für Programmierer. Assume all input is malicious. Also geh davon aus, dass alle Eingaben böswillig sind. Und dementsprechend sollte man nur Eingaben akzeptieren, die wirklich strikten Formatvorgaben folgen. Und
das ist
ein Beispiel dafür, wie man das machen kann, sind reguläre Ausdrücke, wie in Folge 21 besprochen.
Das ist ja das, was man Data Sanitizing nennt, ne?
Genau, Sanitizing wäre dann das Umformen von Daten in ein passendes, zulässiges Format.
Ah ja, okay.
Oder halt im einfachen Fall Validierung, man weist einfach Eingaben ab, die nicht passend sind.
Okay, ja.
Dementsprechend natürlich, wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich mache auf Arbeit ja auch Websoftware in dem Sinne, irgendwie als Webserver, wo man Anfragen hinschicken kann und dann werden bestimmte Aktionen ausgeführt. Und das ist auch immer ein signifikanter Teil davon. Sobald man irgendwie einen Endpunkt hat, wo man wirklich Daten hinschicken kann, muss eigentlich der erste Schritt, nachdem man Authentifizierung und so geprüft hat, ist eigentlich immer diese Daten einlesen, gucken, sind die irgendwie in dem erwarteten Format, entsprechen die den semantischen Vorstellungen, die ich halt davon habe. Wenn hier irgendwie ein Name von einem Objekt eingegeben wird, ist das das Format von Name, was wir erwarten? Wenn hier eine Maßeinheit irgendwie gesagt wird, ist das irgendwie der Bereich, die Größenordnung, die wir dafür erwarten? Wenn das zum Beispiel halt zwischen 0 und 100 sein muss, eine Prozentzahl, dann gucken wir mal, dass es nicht negativ ist oder irgendwie 10.000 oder sowas. Und weisen das alles ab, weil danach macht sich das Leben immer einfacher, wenn man schon weiß, dass diese Eingaben alle geprüft wurden. Wir haben jetzt unsere Eingaben richtig geprüft. Also hoffen wir zumindest, denn ansonsten könnte vielleicht etwas anderes passieren, nämlich einige Sachen, die ich hier zusammengefasst habe, Platz 2, 6 und 20 unserer Liste.
Okay.
Auch wiederum, ja, man sieht hier auch wiederum eine Hierarchie eintreten von diesen verschiedenen Sachen, die hier möglich sind. Ich gucke gerade mal, wie die Reihenfolge tatsächlich war. Genau. Es ist so, wie wir es hier geschrieben haben. Die häufigste Sache hier ist Schreiben außerhalb des allokierten Speicherbereiches, ein Out-of-Bounds-Write. Dann das weniger häufige Lesen außerhalb des allokierten Speicherbereiches, der Out-of-Bounds-Read. Und als übergeordnete Kategorie der allgemeine Pufferüberlauf, also ein Buffer-Overflow. Das hatten wir grundsätzlich alles schon mal besprochen, wie gesagt, in Folge 47 bei der Speicherallokation. Die Idee ist, man hat halt ein Stück Speicher, was für einen bestimmten Zweck abgestellt ist. Also zum Beispiel haben wir irgendwie vielleicht irgendwelche Nutzerdaten, die liegen in einem Stück Speicher, was 1000 Byte groß ist. Und jetzt kriegt es aber der Nutzer irgendwie hin, zum Beispiel halt durch passende Eingaben, die wir nicht ordentlich geprüft haben, uns dazu zu überreden, ihm davon nicht 1000 Byte zurückzugeben von diesen Daten, auf die er Zugriff hat, sondern er sagt uns, lies mal bitte 1500 Byte daraus aus. Und wir so, okay, machen das dann halt. Und dann lesen wir natürlich erstmal die 1000 Byte, die für den Nutzer bestimmt sind, und danach 500 Byte Quatsch. Oder halt nicht Quatsch, sondern naja, was halt auch immer dahinter im Speicher kommt. Mhm. Eventuell ist das dann Speicher, der für das Programm gar nicht zugreifbar ist. Dann gibt es einen Speicherschutzfehler vom Betriebssystem und das Programm wird abgebrochen. Wie gesagt, das hatten wir in Folge 45 und 47 besprochen, sogar schon in Folge 19, Speicherschutz. Dass der Speicher halt aus Seiten aufgebaut ist, die verschiedene Zugriffsberechtigungen haben können. Das ist eine Sache, die die CPU selber überprüfen kann oder genauer die Speicherverwaltungseinheit der CPU. Und wie die konfiguriert ist, hat das Betriebssystem unter Kontrolle. Aber natürlich, diese Speicherseiten sind jeweils so 4 Kilobyte mindestens groß, teilweise auch sehr viel größer. Und dementsprechend kann es halt auch sein, dass man innerhalb einer Speicherseite das weiter unterteilen möchte als Programm. Oder das ist der Normalfall. Und wenn dann halt ein Angreifer uns dazu überreden kann, weil wir einen Programmierfehler haben, über das Ende des Speichers hinaus zu lesen oder gar zu schreiben, dann ist das halt ein grundsätzlich fehlerhaftes Verhalten. Wenn wir über das Ende hinaus lesen, geben halt erstmal falsche Daten zurück oder halt unerwartete Daten. Aber es können ja in diesem weitergeführten Speicherbereich, der dahinter kommt, der nicht zu dem eigentlichen Teil gehört, den wir lesen wollten, können zum Beispiel vertrauliche Daten drin stehen. Das war halt genau das Modell, wie diese Heartbleed-Schwachstelle funktioniert hatte. Dass der Nutzer da halt irgendwie sagen konnte, beziehungsweise man konnte ein Paket hinschicken als Angreifer, eine Anfrage, die halt sowas bedeutet wie, hier sind irgendwie 5 Byte an Text, schicke mir alle diese 5000 Byte zurück. Und dann werden halt diese 5 Byte in den Speicher geschrieben und dann werden ab dieser Stelle die 5000 Byte ausgelesen, was natürlich viel zu viel ist. Also es ist einfach eine ungültige Anfrage, nach mehr zu fragen, als was man geschickt hat. Und dementsprechend wurden dann halt die 5 Byte zurückgegeben, nachdem man gefragt hat, und dann halt noch 4.995 andere Byte, die halt gerade so dahinter im Speicher lagen. Und aufgrund dessen, wie die ganze Sache da bei Heartbleed implementiert war, war das sogar ein Stück Speicher, was für kritische, wichtige Daten verwendet wurde, wie zum Beispiel private Schlüssel. Sodass es halt sich dann halt seine hohe CVSS-Einstufung wirklich verdient hat. Das ist der Out-of-Bounds-Read. Der Out-of-Bounds-Write hingegen zielt darauf ab, den Speicher des Programms zu beschädigen und das halt aus Sicht des Angreifers natürlich auf eine möglichst koordinierte Art und Weise, um dann zum Beispiel in diesen Speicherbereich Programmcode zu platzieren, der dann bei nächster Gelegenheit vom Programm ausgeführt wird. Und das ist dann eben wiederum der Fuß in der Tür, den der Angreifer haben möchte, um sich Zugang zum System zu verschaffen. Ab dann macht das Programm dann halt im Zweifelsfall, was der Angreifer will. Es ist natürlich dann eine Schwierigkeit, tatsächlich das auszunutzen, je nachdem, wie dramatisch dieser Out-of-Bounds-Write ist. Also wenn man nur ein Byte schreiben kann, macht es sich natürlich schwieriger, dem da irgendwie Programmcode einzuschleusen, als wenn man einen Kilobyte oder einen Megabyte schreiben kann. In einem Megabyte kann man sehr viel unterbringen, ein Kilobyte mit Geschick kann man auch schon einige Sachen machen.
Mhm. Ja.
Die Lösung dafür, ja, ist natürlich, dass man speichersichere Programmiersprachen verwendet. Also Programmiersprachen, die in irgendeiner Form Mechanismen bereitstellen, um dieses drüber hinauslesen zu verhindern. Also halt diesen Pufferüberlauf. Puffer, wie gesagt, dieses feste Stück Speicher, was man allokiert hat, Überlauf, das darüber hinausgehen, während man eigentlich auf diesen Puffer nur zugreifen will. Das könnte halt zum Beispiel sein, dass wenn man zum Beispiel auf ein Feld zugreift, also auf eine Liste, wie in der letzten Folge gerade erst besprochen, weiß man ja immer, was für eine Kapazität die Liste tatsächlich hat. Zum Beispiel, wenn sie als so ein dynamisches Feld implementiert ist, dann kann man halt da dran gucken. Und das steht halt an einer entsprechenden Stelle, dieses Feld hat gerade tatsächlich 5 Einträge. Und wenn jetzt halt nach dem 6. Eintrag gefragt wird, dann kann halt dementsprechend die Programmiersprache so eine sogenannten Bounce-Check machen, also eine Grenzenüberprüfung. Und kann dann halt sagen, also wenn hier 5 Elemente drin sind, dann sind nur die Indizes 0 bis 4 zu verwenden. Und wenn jetzt hier nach dem Index 6 gefragt wird, ist das einfach ein Fehler. Wenn wir uns halt vorstellen würden, wir würden nach dem 6. Element gucken, dann würden wir auf ein Stück Speicher gucken, was außerhalb des tatsächlich beschriebenen Bereiches liegt. Und das geht nicht. Und dann kann man halt einen Fehler erzeugen. Das könnte dann halt zum Beispiel dazu führen, dass das Programm abstürzt. Aber zumindest kann es halt nicht Daten rausgeben, die für den Nutzer nicht bestimmt waren. Also kontrollierter Absturz ist im Zweifelsfall in den allermeisten Fällen ein besseres Verhalten als Quatsch tun. Oder Fachbegriff undefiniertes Verhalten. Denn das ist halt das, wovon sich Sicherheitslücken nähern. Ich meine, Abstürzen ist auch nicht immer eine schöne Sache, gerade wenn es einen sicherheitskritischen Komponenten irgendwie ist, irgendwie so ein Herzschrittmacher, der möchte ich nicht, dass er abstürzt, einfach so.
Ich habe nur, also, ne, nur um sowas mal gehört zu haben. Ich habe heute ein Produkt in der Hand gehabt. Das ist ein Verschlussmechanismus für Innentüren mit relativ starken Magneten dabei. Also der auf der Nutzung relativ starke Magneten basiert. Und da ist halt tatsächlich eine Warnung drauf für Leute mit Herzschrittmacher.
Ja. Für Leute, die keine elektronischen Implantate haben, gilt natürlich weiterhin die Regel, ein Magnet schlucken ist kein Problem, nur den zweiten dann nicht.
Mhm, genau.
Also bei solchen Supermagneten, ich glaube, bei den Neodym-Magneten ist tatsächlich immer so eine Warnung dabei. Also halt, ich meine, man soll auch nicht einschlucken, ne, dass das klar ist. Ne? Ich fordere nicht zur Magnet-Challenge auf oder so. Aber wenn man einen Magneten schluckt und man hat halt keine elektronischen Implantate, das ist verschmerzlich, da muss man halt warten, bis man den wieder ausscheidet. Wenn man einen zweiten Magneten schluckt und die begegnen sich dann halt in den diversen Darmwindungen, halt quasi, die spüren sich ein paar Zentimeter voneinander weg und schnapsen aufeinander zu, dann hat man halt dann ist halt die Darmwand leider durch, weil diese Magneten dafür leider genug Kraft haben. Und das ist keine Sache, die man ausprobieren sollte.
Ja, für Leute, die es nicht wissen, also ich bin mir gar nicht sicher, wie das genau funktioniert, aber ich bin der Ansicht, dass Herzschrittmacher, da man ja da nicht einfach ein Kabel anstecken kann, aus offensichtlichen Gründen, werden die also mit Magnetfeldern manipuliert und programmiert. Und das kann zu...
Das klingt plausibel, ja.
Ja, und das kann zu Schwierigkeiten führen, wenn man eben sich Magnetfeldern nähert, unbeabsichtigt.
Ach so, das ist dann auch quasi rum eine Dateneinschleusung unerwarteterweise. Das können wir dann auch mal gucken, wie wir das unter CWE klassifizieren können.
Ja, also ich kenne Leute, die tatsächlich einen Herzschrittmacher haben und beim Skifahren nicht durch diese Magnetschranken gehen können. Ne? Also wenn man am Lift unten steht, da gibt es so Magnetschranken, die diese modernen Liftkarten eben auslesen können. Und die können da nicht durchgehen. Also ich kenne jemanden, den hat es da umgehauen dabei. Und es ist aber dann auch relativ unproblematisch, da zu dem Liftpersonal zu gehen und sagen, hier, ich habe einen Herzschrittmacher, hier ist meine Liftkarte, und dann lassen die einen da so vorbei.
Ich würde ja auch erwarten, dass da halt ein entsprechendes Zeichen dran ist, weil ich weiß ja auch, bei den Flughafenkontrollen ist das, glaube ich, auch so ein Zeichen von wegen kein Herzschrittmacher und so, ne?
Ja, das ist nur schon einige Jahre her. Kann sein, dass man da mittlerweile einfach ein bisschen besser drauf achtet.
Ja. Genau, also das waren unsere Speicherzugriffsfehler, die hier vertreten sind auf, wie gesagt, Platz 226. Passend dazu ist auch noch Platz 8, CWE 416. Benutzung nach dem Freigeben, Use After Free. Ich glaube, auch das hatten wir schon in Folge 47 besprochen. Mhm. Ne? Wir haben den Speicherbereich, den wir uns mal immer gegriffen hatten, um zum Beispiel Daten zu einer bestimmten Anfrage abzulegen, während wir gerade an Advisen eine Anfrage zu bearbeiten in irgendeiner Form und die Antwort zusammenzubauen. Und dann sind wir halt damit fertig, geben diesen Speicher frei, aber irgendein Teil vom Programm hat das nicht mitbekommen, dass wir diesen Teil Speicher freigegeben haben und der dementsprechend auch schon wieder für etwas anderes verwendet werden könnte und schreibt dann nochmal rein. Das ist dann natürlich ein Problem für alle anderen, die bereits irgendwie diesen Speicher für was anderes verwenden wollten, weil diese Daten jetzt überschrieben wurden und ist auch besonders heimtückisch deswegen, weil das im Zweifelsfall erst sehr viel später auffällt und an einer völlig unzusammenhängenden Stelle mit dem eigentlichen Problem. Wenn halt dann irgendwann der andere Nutzer des Speichers darauf zugreifen will und da plötzlich nur noch Quatsch drin steht und dann halt wiederum undefiniertes Verhalten eintritt, ist dann halt schwer nachzuvollziehen, wo das Problem tatsächlich rauskam. Wie gesagt, auch da die Lösung speichersichere Programmiersprachen, also dass durch entsprechende Konstrukte in der Programmiersprache sichergestellt ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo man diesen Speicher freigibt, auch keine weiteren Referenzen mehr darauf bestehen, also nirgendwo mehr diese Speicheradresse unter dem alten Nutzungskontext noch gehalten wurde. Eine alternative Sache, wenn man vielleicht jetzt gerade nicht das ganze Programm neu schreiben kann in eine sichere, derart sichere Programmiersprache, sind Speicherprofiling-Tools wie Valgrind, das hatte ich schon mal in Folge 76 neulich erwähnt beim Debugging. Das ist ja insbesondere Valgrind ist ein Tool, wo man ein Programm ausführen kann und es zeichnet diese ganzen Speicherallokationen und Freigaben von allokierten Speicher auf und dann halt stellt fest, wann auf Speicher zugegriffen wird und wann das eigentlich nicht mehr der Fall sein sollte und gibt dann entsprechende Warnungen raus. Eben halt genau an der Stelle, wo dieses Use After Free gemacht wird und nicht erst irgendwie eine Minute später, wenn irgendjemand anders damit was machen möchte und dann halt die Daten kaputt sind. Sehr nützliches Tool. Habe ich auch schon vor Jahren verwendet, als ich damals noch speicherunsichere Sprachen im Einsatz hatte. Dann sind wir auf Platz 3 angekommen, nach nur knapp 40 Minuten.
Ist ja nicht mehr so viel.
Ich sehe, es war gut, diese Folge zu teilen. Ja, ja. Genau, waren wir schon 2 weg von 25. Wir haben ein paar mehr weg. Wir haben schon 8 weg mit den Sachen, die hier zusammengruppiert sind. Platz 3 ist die gute alte SQL-Injektion. CWE 89. SQL hatten wir vor grauen Vorzeiten, vor 3,5 Jahren schon mal besprochen, in der Folge 12. SQL nämlich ist eine Abfragesprache für relationale Datenbanksysteme. Also das, was man halt so klassischerweise als Datenbanken kennt. Das, was irgendwie, wo irgendwie in den großen Unternehmen auch immer noch heutzutage ganze Server rumstehen, die sich nur damit befassen, Daten zu speichern und strukturierte Abfragen danach zuzulassen. Und eben diese Abfragen sind für gewöhnlich in der Sprache SQL formuliert. SQL wie Structured Query Language, also ja, strukturierte Abfragesprache. Und ein Beispiel für SQL-Injektionen haben wir hier in Form des guten alten XKCD-Comics, Folge 327. Das ist ja in die IT-Folklore eingegangen. Wir sehen hier eine Mutter, die einen Anruf erhält, hat hier gerade wahrscheinlich ja ihren Morgenkaffee in der Hand und der Anrufer sagt, ja hallo, hier ist die Schule ihres Sohns, wir haben Computerprobleme. Kann man nichts machen. Und fragst du zurück, ja, oh Gott, was ist denn da passiert? Hat er irgendwas kaputt gemacht? Naja, also in gewisser Weise. Ist der Name ihres Sohns wirklich Robert, Anführungszeichen, Klammer zu, Semikolon, Drop Table Students, Semikolon, Bindestrich, Bindestrich? Die Mutter so, oh ja, kleine Bobby Tables nennen wir ihn. Ja, toll. Deswegen haben wir jetzt das ganze Studentenverzeichnis für dieses Jahr verloren. Ich hoffe, Sie sind glücklich. Und ich hoffe, Sie haben gelernt, Ihre Datenbankeingaben zu säubern.
Genau.
Denn was hier passiert, ja, dieser Name ist ja ein bisschen merkwürdig. Robert, Anführungszeichen, Klammer zu, Semikolon, was geht da vor sich? Das Problem ist hier, dass SQL ja so ein bisschen Vermischung macht zwischen Code und Daten. Das ist immer eine Gefahr. Das hatten wir eben quasi auch schon gesehen mit den Kommentaren, die in die Mallory den Code eingeschleust hat. Also wir haben halt hier zugelassen, dass der Nutzer irgendwie Bewertungen eines Produkts schreiben kann, aber da steckt dann da plötzlich Code drin. Also wir haben halt die reinen Textdaten, die aber plötzlich sich wie Code verhalten können. Und hier ist es so ein bisschen andersrum. Da ist halt der Code von der Abfragesprache, wo aber plötzlich Daten drin auftauchen in der Mitte. Ich habe hier in den Shownotes mal so als Beispiel illustriert, wie sowas aussehen könnte. Man könnte sich vielleicht vorstellen, man baut ein Anmeldeformular und dann gibt der Nutzer vielleicht den Nutzernamen Alice ein. Man möchte jetzt also dementsprechend den Eintrag aus der Datenbank finden für den Nutzer mit dem Namen Alice und sagt dann hier zum Beispiel so, dass wir Select Stern, also Stern wie alle Felder des Datensatzes, Select Stern from Users, where name ist gleich und dann halt in Anführungszeichen, mit hier in Apostrophen, also so quasi wie Anführungszeichen, aber nur ein Strich statt zwei Striche, steht dann halt das Wort Alice, also halt die Eingabe des Nutzers. Und die Sache ist natürlich, da kann ja natürlich der Nutzer jeden Blödsinn eintragen, weil wir offenbar mal wieder nicht dran gedacht haben, unsere Eingaben zu validieren, siehe oben. Und dementsprechend kommt es dann hier zur SQL-Injektion. In dem Fall hier die Mutter, die ihr Kind benannt hat, hat in den Namen des Kindes bereits eine SQL-Injektion eingefügt. Denn wenn wir uns jetzt hier diese Abfrage vorstellen, select Stern from users where name ist gleich, Anführungszeichen auf. Jetzt kommt der Name des Kindes, aber der Kind heißt Robert, Anführungszeichen, Klammer zu, Semikolon. Ja, das Klammer zu ist vielleicht so eine Sache, da muss man dann gucken, ob es tatsächlich so funktioniert. Vielleicht müsste man das Kind auch ohne Klammer zu nennen, für diesen konkreten Fall. In anderen konkreten Fällen, vielleicht wenn die Abfrage eine Klammer auf vorher enthalten hat, würde das dann halt genau passen. Semikolon. Und die Sache ist in SQL, man kann mehrere Anfragen hintereinander verketten. Und sie hat halt hier die nächste Anfrage noch mit reingeschrieben, nämlich drop table students. Also halt lösche die Tabelle, der die Studenten heißt. Oder Schüler in dem Fall, ne? Weil Englisch heißt das Students auch Schüler. Und dann noch ein Semikolon, um diesen Befehl ebenfalls abzuschließen. Dann kommen zwei Bindestriche, was dazu führt, dass alles andere, was noch in der originalen Anfrage drin war, als Kommentar gehandelt wird, also ignoriert wird. Und ja, damit wird also ein Datensatz aus der Studententabelle zurückgegeben und danach wird die Tabelle gelöscht.
Ja,
das ist und top. Das ist, wie wir Fachleute sagen, nicht gut. Was natürlich hier in diesem Comic noch anzumerken ist, hier sagt halt der, wer auch immer da anruft, also ja wahrscheinlich irgendwie der Schulleiter oder der zuständige IT-Helfer-Administrator, naja, deswegen haben wir jetzt die ganze Studentendatenbank für dieses Jahr verloren. Das zeigt natürlich hier noch, dass ein anderes Problem vorliegt, nämlich dass kein Backup vorlag. Ansonsten wäre das natürlich, auch nicht schön gewesen, aber zu verschmerzen gewesen. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Möchte mich hiermit bei dieser fiktiven Schule kritisieren. Nee, die Lösung ist, man könnte jetzt auch sowas machen wie Escaping, dass man halt sagt, wenn in der, oder zum Beispiel einfach Validierung, dass man einfach sagen könnte, man weist Namen ab, in denen zum Beispiel so ein Anführungszeichen vorkommt. Damit, wenn man das halt in Anführungszeichen reinsetzt, den Wert, da eben kein Schindluder getrieben werden kann, sondern es ist halt wirklich nur ein Textwert. Man könnte sagen, man macht Escaping, dass man diese Anführungszeichen durch die entsprechende Escape-Sequenz ersetzt, also durch die Alternativschreibweise, die dann eben nicht als Ende des Textes zu deuten ist, sondern als, ja, einfach nur als tatsächlich das buchstäbliche Anführungszeichen. Die dritte und beste Methode, die bei SQL zur Verfügung steht, ist, dass man die Sache komplett voneinander trennt. Also Code und Daten werden getrennt mit der Abfrage mitgegeben. Und die Abfrage selber heißt hier nur, in meinem Beispiel habe ich das hier beispielhaft dargestellt in den Shownotes, Select Stern vom Users, where name ist gleich, das ist alles wie vorher. Und jetzt aber anstatt den tatsächlichen Namen einzutragen, tragen wir jetzt hier Dollarzeichen 1 ein. Also nur einen Platzhalter. Wir sagen also hier an dieser Stelle muss jetzt das erste Stück Daten rein, was wir noch extra mitgeben. Und wir geben halt einen Datensatz mit, wo als einziges Stück Daten halt der Name Alice drin steht. Oder was auch immer dann der Name von unserem Nutzer ist. Und dann kann halt da jeder mögliche Blödsinn drin stehen, aber es ist halt kein Code mehr, sondern es ist halt klar, dass es sich hierbei nur um Daten handelt, die zu dieser Anfrage mitgegeben werden. Das ist, was bei SQL heutzutage möglich ist. Das sind dann so, ja, das heißt dann eventuell Named Parameters oder das heißt Bind Values, also Werte, die gebunden werden an bestimmte Stellen in der Anfrage. Und hat natürlich den Vorteil, dass es die höhere Sicherheit bringt, hat auch zum Beispiel den Vorteil, dass man eine Anfrage mitunter für mehrere Datensätze wiederverwenden kann. Also man kann dann einmal dem Datenbanksüber sagen, du, ich mache jetzt hier diese Anfrage ganz oft, guck dir das mal einmal an, überleg dir ganz genau, was du machen willst und hier kommen jetzt irgendwie die hunderte von Datensätze, die auf diese Weise bearbeitet werden sollen, wenn ich zum Beispiel ganz viele solche Nutzer laden möchte oder wenn ich zum Beispiel ganz viele Datensätze auf einmal einfügen möchte.
Okay.
Passend dazu können wir auch noch Platz 11 abhandeln, CVE 94, das ist die Code-Injektion. Ist einfach dasselbe, nur für Sachen, die nicht SQL sind. Also halt für irgendwelchen anderen Programmcode. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, man könnte halt in dem Sinne auch sagen, wenn man in irgendeine andere Weise JavaScript in eine Webseite einschleusen kann, als durch die oben beschriebene Cross-Site-Scripting-Methode, würde das darunter fallen, wenn man irgendwie in einem Python-Programm irgendwie weiteren Python-Code einschleusen kann, weil da an irgendeiner Stelle ein Eval gemacht wird, wäre das auch so etwas. Da ist ja, wann immer in irgendeiner Form Code in einem Stück Daten auftauchen kann oder andersrum in einem Stück Code irgendwie Daten eingesetzt werden können, die irgendwie nutzerkontrolliert sind und man hat seine Eingaben nicht hinreichend überprüft oder abgewiesen, dann ist eine Code-Injektion möglich und Vorsicht ist geboten.
Okay.
Platz 4 ist was ganz anderes. CVE 352, Cross-Site Request Forgery. Und auch dafür haben wir ein entsprechendes Bildchen. Wenn wir hier auf den CVE 352 klicken, wir sehen hier wiederum eine Kapuzenpulli überzogene Person namens Trudy. Ich weiß gar nicht, was. Trudy ist mir als Name tatsächlich nicht bekannt. Ich kenne von diesen Alice und Bob Namen kenne ich mit T nur Trent, was ein Treuhänder ist. Aber Trudy? Ah, Trudy ist an Intruder. Okay, ein Eindringling.
Okay, ja.
Trudy sehen wir hier im oberen Szenario. Geht zur Bank hin und sagt, hallo, ich möchte gern Geld aus Alices Account abheben. Alice ist hier wiederum halt das Opfer, um das es geht. Und hier bevor der Bank steht ein Wächter, ne, in entsprechender Wachmann-Uniform. Nee, das geht nicht, du bist nicht Alice. Also die Bank hat ihre Hausaufgabe gemacht, zumindest die grundsätzlichen Hausaufgaben, und hat eine Authentifizierung hier durchgeführt, hat festgestellt, dass Trudy nicht Alice ist und dementsprechend hat Trudy kein Recht, von Alice Konto Geld abzuziehen. Und dementsprechend ist das hier rot durchgestrichen, der Fall. Und Trudy ist ganz tragisch für sie, muss sie sich jetzt was anderes ausdenken. Und deswegen macht Trudy jetzt was anderes. Sie schickt irgendwie ein HTML-Formular an Alice. Das könnte zum Beispiel ja dadurch sein, dass wir hier ein Phishing machen. Wir schicken hier irgendwelche E-Mails raus, wo behauptet wird, ja, irgendwie, sie müssen jetzt hier dringend ihre Rechnung bezahlen, irgendwie beim Zoll, ansonsten kommen sie hinter Gittern und was nicht alles, wie man halt so Phishing-Mails kennt. Und klicken Sie unbedingt auf diese Webseite hier. Dann kommt man auf eine Webseite, die Trudy vorbereitet hat, und das sieht dann halt aus nach einem Formular von der Bank oder sowas, ne? Und dann steht hier so, ja, jetzt müssen Sie hier $50 überweisen oder sowas. Und wenn dann halt Alice da wie raufklickt, dieses Formular ist so eingerichtet, dass es zu ihrer Bank wechselt und dann eben die entsprechende Transaktion durchführt. Also in dem Fall halt eine Geldübertragung, eine Überweisung mit der entsprechenden Menge. Und natürlich hat Trudy dieses Formular so vorbereitet, dass die Empfängeradresse nicht das ist, was halt in dem Betrugsversuch vorgegeben wird, sondern ist es natürlich das Bankkonto von Trudy oder von irgendeinem Komplizen oder was auch immer. Und der wesentliche Angriff ist halt hier, dass dieser ganze Aktionsfluss, diese Überweisung, initiiert werden kann von einem Formular, was ein Angreifer kontrolliert und nicht von einem Formular, was auf der Bankwebseite existiert. Deswegen heißt diese ganze Sache eben Cross-Site Request Forgery, also Cross-Site wie zwischen verschiedenen Webseiten, in dem Fall halt zwischen der Webseite von Trudy und der Bankwebseite. Request, halt die Anfrage, eben die Anfrage, dass Geld überwiesen werden soll, und Forgery wie Fälschung.
Ja.
Also es wird halt eine Anfrage gefälscht, die Alice eigentlich nur auf der Bankwebseite auslösen können sollte. Sie wird aber von einer angreiferkontrollierten anderen Webseite ausgelöst. Und üblicherweise halt natürlich unter Verschleierung dieser Umstände, sodass das Alice halt nicht rechtzeitig bemerkt, an wen sie da tatsächlich Geld überweist. Oder vielleicht nicht mal danach, ne, wenn man das hinreichend irgendwie verschleiert und hinreichend glaubhaft gemacht hat, dem Betrugsopfer, dass es sich halt hier um eine legitime Sache handelt, die 50 Euro definitiv irgendwie am Amazon gehen, um Zollgebühren zu bezahlen oder was auch immer. Ne?
Jetzt muss ich aber nochmal fragen, das ist ja letztlich nicht möglich, ohne dass Alice dieses Formular abschickt und sich authentifiziert bei der Bank, oder?
Ja, genau. Ja, die Erwartungshaltung könnte zum Beispiel sein, dass Alice bereits bei der Bank eingeloggt ist. Mhm. Das ist halt auch so eine Sache, das ist ein Grund, warum Bankwebseiten heutzutage keine langlaufenden Authentifizierungen mehr erlauben. Ne?
Ja.
Ich meine, sie sind davon so ein bisschen zurückgegangen jetzt über die Jahre. Also ich hatte es ja auch bei meiner Bank relativ lange, dass die Anmeldedauern dort 5 Minuten waren und man musste irgendwie aktiv auf der Webseite sein, um nicht sofort ausgeloggt zu werden. Was nervig ist, wenn man gerade eigentlich dabei ist, irgendwie die Umsatzliste abzugleichen mit dem, was man irgendwie woanders stehen hat, und dann wird man ständig ausgeloggt aus dem Ding, weil man nicht den Mauszeiger geschüttelt hat.
Ja.
Das ist natürlich die andere Seite davon. Aber das ist grundsätzlich der Grund, weil natürlich dieser Angriff wird schon mal ausgebremst, dadurch, dass Alice sich jetzt erstmal anmelden muss und vielleicht halt zum Beispiel dadurch kurz Zeit zum Überlegen hat, was hier vor sich geht. Warum sie jetzt gerade von der anderen Webseite auf diese Webseite kommt, jetzt muss sie sich plötzlich nur anmelden. Also das filtert nicht alles raus, ne? Ich meine, das das fällt halt auch nicht jeden auf im Zweifelsfall, wenn man das clever gestaltet. Das würde vielleicht den technisch versierten Nutzer skeptisch machen, aber vielleicht den durchschnittlichen Nutzer nicht. Wie man sich aber tatsächlich davor schützen kann, ist, also die automatisierte Lösung für CSRF ist, dass die Bank eine technische Vorkehrung dafür sorgt, dass dieses Formular, was eine Überweisung tätigt, nur dann funktioniert, wenn es von der Bankwebseite selber generiert wurde. Also wenn man auf die Bankwebseite raufgeht und dort tatsächlich halt den Überweisungsworkflow startet, kriegt man dann das Formular, wo man eintragen kann, wie viel Geld überweise ich, wohin überweise ich das und so weiter und so fort. Dann irgendwann muss man eine TAN-Nummer eingeben und so weiter. Aber dieser Workflow, den initiiere ich auf der Bankwebseite selber und kriege dann halt also eine Webseite von der Bank. Und in diesem Formular ist außerdem so ein Token drin, so ein ja, Einmal-String, der kryptografisch signiert ist, dass er tatsächlich von der Bankwebseite erzeugt wurde. Und wenn ich dann das Formular abschicke, die Überweisung also tatsächlich tätigen will, muss dann dieses Token wieder mit dabei sein. Die tatsächliche Anfrage, die Überweisung auszuführen, wird nur akzeptiert, wenn so ein Token dabei ist, das beweist, dass das Formular von der Bankwebseite selber stammt und nicht von woanders.
Okay.
Ja. Das ist die klassische Schutz gegen CSRF. Das ist auch in Form von so Standard-Middlewares automatisiert, wenn man irgendwelche modernen Web-Frameworks verwendet. Da gibt es einfach so eine Option. Man legt ein Formular an und dann macht man einfach so einen Punkt von wegen mit CSRF-Schutz und fertig. Das ist so eine Sache, die muss man nicht überall machen. Es gibt ja manche Sachen, die auch irgendwie wenig kritisch sind oder Sachen, die man tatsächlich automatisieren können möchte. Wenn ich jetzt irgendwie das etwas synthetische Beispiel von vorhin nehme, wo ich meinen Schnittdienst angeboten habe, wo irgendwie Nutzer irgendwie Zahlen eintragen können und eine Datei hochladen können. Das ist ja im Zweifelsfall, kann das ja auch okay sein, dass das von anderen Automatisierungen bedient werden darf. Da muss man nicht unbedingt so einen CSRF-Token verlangen. Aber halt für so etwas Sicherheitskritisches, wie zum Beispiel halt so eine Bestellung in einem Webshop oder eine Überweisung auf einer Bankwebseite oder Aktien kaufen, verkaufen, sowas oder Personalausweisbeantragung, all solche Sachen, ist so eine CSRF-Middleware auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, okay.
Eine ähnliche Sache dazu, das war jetzt halt Platz 4 und CVE 352. Es gibt auch noch passend dazu Platz 19, etwas seltener oder deutlich seltener, CVE 918, Server-Side-Request-Forgery. Also wir fälschen wiederum eine Anfrage, aber nicht zwischen verschiedenen Webseiten, sondern ja, wir fälschen eine Anfrage zu einem anderen Server. Ja, was da im Wesentlichen passiert ist, dass der Angreifer nicht ein menschliches Opfer oder einen Webbrowser manipuliert, sondern einen anderen Webserver dazu bringt, mit dem privilegierten Zugriff, den dieser Webserver hat, andere Webserver abzufragen. Also hier war es halt, dass wir Alice dazu gebracht haben, mit ihrem Webbrowser dieses Überweisungsformular abzuschicken, was nur sie abschicken kann oder halt ein Webbrowser, der in ihrem Namen agiert. Ja. Und hier gehen wir zu einem Webserver hin, der vielleicht bestimmte Berechtigungen hat, weil er für seine Funktion, die er erfüllt, irgendwelchen privilegierten Zugriff auf andere Teile eines Systems erfordert. Und man bringt ihn dazu, mit diesem privilegierten Zugriff Dinge für den Angreifer zu tun. Das wäre dann Server-Side-Request-Forgery. Ist mir tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel an. Also zumindest keine großartig bekannten Sicherheitslücken, die darunter fallen würden. Aber das zeigt ja im Wesentlichen auch, dass die Häufigkeit davon nicht so hoch ist.
Ja, okay.
Es wäre dann wahrscheinlich so eine Sicherheitslücke, wenn ich jetzt wieder in das Muster von IT-Angriff reingehe, was ich ja am Anfang auch referenziert habe, was wir in Folge 51 ausführlich besprochen haben. Das ist so eine Sache, die man für laterales Bewegen einsetzen würde. Also wenn man schon irgendwo den Fuß in der Tür hat, man hat vielleicht diese erste Sicherheitslücke ausgenutzt, um in den Webbrowser eines Nutzers reinzukommen. Und jetzt ist das vielleicht ein Nutzer, der Zugriff auf das Internet einer Firma hat und dementsprechend dann irgendwelche ja, Webdienste anfragen kann, Webseiten, zum Beispiel für sowas wie eine Zeiterfassung oder eine Reisekostenabrechnung und sowas. Und dann ist vielleicht das eine Software, wo auch eine Sicherheitslücke bekannt ist. Und man kann jetzt, dadurch, dass man beim User die Fuß in der Tür hat und da irgendwie auf dem Rechner Code ausführen kann, kann man jetzt mit diesem anderen Server da reden und kann da irgendwie dann den nächsten Server kontaktieren und halt auf diese Weise sich anfangen, durch das System hindurch zu bewegen.
Cool.
Apropos das System durchqueren, Fahrtdurchquerung, das ist absolut relevant für mich, weil ich buchstäblich heute zum Zeitpunkt der Aufnahme so eine Lücke gefixt habe, was auch tatsächlich automatisiert gefunden wurde. Also ich habe Code geschrieben gehabt, habe den zum Review gestellt, wie sich das so gehört, und da sind auch als Teil dieses Reviews natürlich Menschen müssen sich das angucken, also meine Kollegen, und aber auch, wir haben auch automatisierte Systeme, die darüber laufen, die so auf Standardsicherheitslücken prüfen. Und da wurde mir gefleckt, dass ich in einem Stückchen Code, was ich geschrieben hatte, eine mögliche Schwachstelle gegen Fahrtdurchquerung hatte. CVE 22 und hier Platz 5 auf unserer Top 25 Liste. Was das bedeutet, ist, man kann sich zum Beispiel als Beispiel vorstellen, wir haben einen Webserver und der bietet statische Inhalte an. Zum Beispiel die Webseite unseres Podcasts. Die ist ja, ich meine, die ändert sich ab und zu, wann ich eine neue Folge rausbringe oder wenn ich mal dran rumbastle. Aber an und für sich ist das ein Webserver, der statische Inhalte hat. Der hat halt tatsächlich auf seinem Dateisystem irgendwo einen Ordner rumzuliegen, wo die Webseite drin ist. Und wenn halt jemand fragt nach einer entsprechenden Datei, dann guckt er halt genau unter diesem Pfad in diesem Ordner nach. Also wenn jetzt halt zum Beispiel hier, wenn ich irgendwie für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle Folge, die Nummer 72, mir angucken möchte und ich mache hier Download von dem Audio im Opus-Format, dann sehe ich halt hier eine entsprechende URL /dl/stp72 der Datentypen iceberg.opus. Und das ist halt einfach genau der Pfad, unter dem es dann im Dateisystem rumliegt bei mir in dem entsprechenden Ordner. Nun könnte man auf die Idee kommen, halt Schindluder zu treiben. Und man sagt halt nicht, man fragt nicht nach einer Datei, die in diesem Ordner drin ist, sondern nach einer Datei, die außerhalb des Ordners liegt. Und das geht deswegen, weil, wenn man so einen Pfad angibt, wie gesagt, wenn ich halt sowas schreibe wie /dl/ jeweils der Vorwärtsstrich, dann ist das halt, ich gehe in den Unterordner dl/, was auch immer danach kommt, gucke ich in diesem Ordner nach. Ich kann aber bei solchen Pfadangaben auch ... sagen und damit gehe ich einen Ordner wieder zurück, also einen Ordner weiter hoch. Das ist eine durchaus nützliche Sache, wenn man eventuell mal relative derartige Pfade angeben möchte. Ich möchte vielleicht sagen, irgendwie, ich möchte eine Datei verschieben, wenn ich auf der Kommandozeile bin. Und ich möchte das vielleicht irgendwie in einen Ordner hoch verschieben, von wo ich jetzt gerade bin. Oder irgendwie, ich gehe einen Ordner hoch und dann in einen neben meinem eigenen Ordner liegenden Ordner hinein. Und da möchte ich halt dieses ausdrücken können, dass ich einen Schritt hoch mache und dann wieder irgendwo anders reingehe. Und das kann ich eben mit dieser ...-Notation. Für ja, Kommandozeilen ist das halt eine Sache. Wenn ich jetzt aber den Webserver zum Beispiel frage nach Domain des Webservers /... irgendwann bin ich einfach im Wurzelverzeichnis des kompletten Dateisystems vom Webserver drin.
Ja.
Das ist jetzt wiederum, wer jetzt Wurzelverzeichnis noch nicht gehört hat, kann nochmal Folge 31 anschauen, Dateisysteme. Unter Windows ist das ja ein bisschen anders, da sind die obersten Ordner die Laufwerksbuchstaben. Unter Unix hängt alles unter einem einzigen großen Dateisystembaum. Und dementsprechend kann man halt, wenn man oft genug ...... sagt, im Pfad bis ganz nach oben kommen.
Vorausgesetzt, man hat die Rechte dazu, oder?
Vorausgesetzt, man hat die Rechte, aber vielleicht hat der Webserver ja die entsprechenden Rechte.
Ja, okay, guter Punkt. Mhm.
Oder es ist nicht hinreichend zugenagelt.
Ja.
Und dann kann man halt zum Beispiel reingehen und ich habe ja als Beispiel Pfad in den Shownotes geschrieben, ...... und so weiter, /etc/passwd.
Jo.
Und das ist die Nutzerdatenbank unter Unix. Dann weiß man zumindest schon mal, welche Nutzer es alle gibt. Es ist für gewöhnlich enthält das noch nicht die Passwörter oder zumindest die gehashten Passwörter, die sind dann in der Datei etc/shadow, die dann auch andere Zugriffsberechtigungen hat, aus genau dem Grund. Da kann dann nur der Root-User drauf zugreifen, also der Systemadministrator. Aber naja, auch dadurch, dass man weiß, welche User es gibt, kann man ja schon mal sich Dinge vielleicht ausdenken oder man kann auch andere Sachen durchlaufen. Man kann vielleicht dann irgendwelche Logs sich angucken, ne? Gerade die Logs vom Webserver, auf die hat er natürlich Zugriff, die muss er schreiben können. Das kann man dem irgendwie schlecht zunageln. Also wenn also der Webserver irgendwie geneigt ist, diese Pfade zu akzeptieren und dementsprechend das ganze Dateisystem zurückzulaufen, also halt durch die Pfade nach oben zu steigen, deswegen halt Pfaddurchquerungslücke und einem völlig anderen Kram zu geben als das, was man eigentlich wollte, dann hat man da eine Sicherheitslücke, wo der Angreifer im Zweifelsfall das ganze Dateisystem raustragen kann. Vielleicht auch zum Beispiel mal ganz abgesehen von privaten Daten oder sowas, könnte das ja ein Webserver sein, auf dem irgendwelche Software läuft, die ein Betriebsgeheimnis ist, die vielleicht Closed Source ist, ne, und sowas. Und dann kann man halt als Angreifer die ganzen Binärdateien raustragen.
Cool,
ja. Das ist ja auch schon mal eine Sache. Das wird meistens auch nicht in irgendeiner Form mit Zugriffen geschützt, weil, naja, warum auch, ne?
Also effektiv kannst du ja dann dort, also wenn du dich da einmal durchbewegen kannst, kannst du ja alles machen eigentlich. Oder?
Wie gesagt, alle Dateien, auf die der Webserver Zugriff hat.
Ja, genau.
Und es wird halt meistens sowas sein, dass sowas wie Datenbankendateien sind meistens nur von dem Datenbanknutzer zugreifbar. Einfach damit dann die nicht aus Versehen zerstört werden von anderen Nutzern, die im System aktiv sind. Oder halt sowas wie Passwortdateien sind vielleicht geschützt oder andere Sachen. Mhm. Aber es ist schon relativ viel möglich. Die Lösung ist natürlich ganz offensichtlich. Ich habe das jetzt dadurch machen können, in dem Beispiel hier, dass dieses ...... eben interpretiert wird als ein Verzeichnis hochgehen. Dann kann man das halt einfach ablehnen. Dass man halt sagt, wenn ...... in dem Pfad auftaucht, einfach irgendwie einen Fehler werfen und abbrechen. Weil ein normaler Nutzer braucht das nicht.
Mhm.
Das braucht ja nur ein Angreifer. Das war natürlich auch dementsprechend die Lösung, die ich in meinem Fall da hatte. In meinem Fall ging es darum, dass mein Programm ein Archiv auspackt. Und dann hat halt der Sicherheitscheck angemerkt, wenn dieses Archiv Dateien enthält, die auch ...... und sowas heißen, können das halt auch sein, dass unerwartete Sachen überschrieben werden, außerhalb des Verzeichnisses, wo man eigentlich hinschreiben will. Und dementsprechend habe ich dann halt eine Prüfung eingefügt, ob diese Dateipfade, die in dem Archiv stehen, halt wirklich lokal sind. Also nicht mal, dass Punkt-Punkt verboten ist, sondern halt, wenn das Punkt-Punkt ist, darf es halt nicht aus dem ursprünglichen Ordner rauslaufen. Das ist halt eine Funktion, die einfach in meiner Programmiersprache zur Verfügung steht und verwendet werden kann. Und damit ist das Problem dann jetzt behoben.
Containment, ja. Okay.
Genau. Ebenfalls behoben ist das Problem, dass wir heute eine Folge aufzuzeichnen haben, denn wir sind fertig für heute.
Hui!
Die Lücke für die nächste Folge tut sich dann in 3 Wochen auf. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.